Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn hatte bislang eigentlich ein sogenanntes Teflon-Image, also dass selbst unglaublichste Skandale scheinbar wirkungslos an ihm abperlten. Doch dieses Mal gab es dann den oft zitierten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, obwohl sich Spahn in der jüngsten Vergangenheit laut und vernehmlich gegen das Prinzip der Leihmutterschaft ausgesprochen hatte, machte er vor wenigen Tagen publik, dass er und sein Mann sich einer Leihmutter in den USA bedienten, um Vater eines Sohnes zu werden. Die Empörung war und ist gewaltig, so gewaltig, dass es dieses Mal Jens Spahn die Füße wegriss. Er musste seinen Rücktritt einreichen, um einer demütigenden Absetzung durch die Unionsführung zuvorzukommen. Hat Jens Spahn zu hoch gepokert? Wir wollen dies und anderes mit dem Politikchef der Plattform NEOS, Ralf Schuler, erörtern. Herzlich willkommen, Herr Schuler.
Schönen guten Tag aus Berlin.
Herr Schuler, ein gerüttelt Maß an Dreistigkeit, will ich mal sagen, wurde Jens Spahn ja schon lange nachgesagt. Aber nicht nur ich frage mich, ob er tatsächlich gedacht hat, er kommt auch dieses Mal damit durch. Wie beurteilen Sie das?
Also einmal muss man sagen, Jens Spahn gehört unter dem Gesichtspunkt der Durchsetzungsfähigkeit und der machtpolitischen Kaltschnäuzigkeit zweifellos zu den großen Talenten der Union. Sehr viele gibt es davon interessanterweise gar nicht mehr, weil man sich eigentlich gar nicht vor Augen führt, dass auch Machtinstinkt eine notwendige Zutat ist. Und bei der Union gibt es sehr viele Leute, die darauf warten, dass sie von oben irgendwie berücksichtigt werden beim Erwerb von Ämtern. Und Jens Spahn gehört definitiv zu denen, die da sehr aktiv selbst Hand anlegen. Dass er Gesundheitsminister geworden ist beispielsweise, hat er tatsächlich Angela Merkel abgepresst, indem er intern gedroht hat, gegen den damaligen Unionsfraktionschef Kauder anzutreten in einer Kampfkandidatur. Und da Merkel solche Geschichten nicht schätzt, wo sie dann mit einer Blessur rausgeht, sie hätte schon den Kauder durchgekriegt, aber mit weniger Stimmen. Kurz hat sie ihm ein Amt gegeben, eins, was nicht besonders reizvoll ist. Und so ist er dann ins Ministeramt gekommen. Und in dieser Durchsetzungsfähigkeit ist Jens Spahn auch geblieben. Man kann nur spekulieren, warum er eigentlich Fraktionschef geworden ist. Merz und Spahn mögen sich nicht so ganz doll. Wir erinnern uns, beim Kampf um den CDU-Vorsitz ist Jens Spahn auch angetreten, mehrfach gegen Friedrich Merz. Und insofern lag es nicht unbedingt nah, es sei denn, Merz hat sich an einen alten Machtmove von Angela Merkel erinnert, die Volker Kauder ja zum Fraktionschef gemacht hat, der, als Merkel das erste Mal ihre Kanzlerkandidatur zurückgezogen hat zugunsten von Edmund Stoiber, schon lange, lange her, 2002, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals war Kauder derjenige, der Angela Merkel die Botschaft von den damals noch mächtigen Landesfürsten, konservativen Landesfürsten der Union überbrachte. Liebe Angela, du hast kein Vertrauen bei uns, zieh zurück, sonst wird das blutig. Hat sie dann auch sehr schnell erkannt, dass sie da nicht gewinnen konnte. Und diesen Kauder hat sie dann später zum Fraktionschef gemacht und der hat ihr treu gedient über, glaube ich, 13 Jahre am Ende. Und vielleicht hat Merz gedacht, er könne jemanden wie Spahn mit so einem Posten auch einbinden. Man ist ja zur Loyalität gezwungen. Interessant ist natürlich, dass die Parteichefs, Markus Söder, CSU und Friedrich Merz, CDU, den Fraktionschef vorschlagen. Sie können ihn aber nicht absetzen. Also, und da sind wir eigentlich beim eigentlichen Kern des Konflikts. Jens Spahn, nach allem, was ich gehört habe und mit den Leuten aus seinem Umfeld und auch mit anderen in der Fraktion, mit denen ich gesprochen habe, hat tatsächlich gedacht, dass er damit durchkommt. So ein Kind hat ja, wie wir womöglich wissen, einen gewissen Vorlauf. Nicht nur 9 Monate in dem Fall, weil Leihmutterschaft anzubahnen auch sehr komplizierte, langwierige vertragliche Vorabsprachen inklusive beträchtlicher Geldüberweisungen voraussetzt. Jedenfalls hat er tatsächlich es ja minutiös getimt, dass jetzt das Kind direkt nach Beginn der parlamentarischen Sommerpause auf die Welt kommt. Er kann, und da sind wir beim Formalen, nur durch die Fraktion abgewählt werden. Friedrich Merz kann ihm zwar sagen, du hast nicht mein Vertrauen, aber da könnte er sich drüber hinwegsetzen. In dem Falle geht es eben nicht, wenn Merz alle Landesfürsten hinter sich weiß und alle Jens Spahn sagen, du, es ist vorbei, dann sollte man da nicht gucken. Aber Jens Spahn hatte tatsächlich geplant, über die Sommerpause hinweg das Ganze sacken zu lassen. Aufschlag, erster Aufschlag, Bild-Zeitung und dann vielleicht noch hier und da mal irgendwas Sympathisches. Babys sind ja immer sympathisch. Und nach der Sommerpause wäre die erste Sitzungswoche bereits nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Da hätte die Union mutmaßlich anderes im Kopf, als sich nun mit der Familie von Spahn zu beschäftigen. Also das hätte ganz gut auch klappen können. Wir haben es vor einigen Wochen gesehen, als der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, manche erinnern sich noch, war einer der kritischen Corona-Professoren. Als der die gleiche Geschichte auch in Amerika durchgezogen hat, gab es keinen öffentlichen Aufschrei. Kann man mutmaßen, dass der vielleicht nicht hoch genug gewesen ist. Ich habe damals versucht, intern anzufragen, ob es nicht wünschenswert wäre, wenn sich wenigstens Regierungsmitglieder an die Rechtspraxis in Deutschland hielten, und bin rüde abgebügelt worden, weil man das natürlich einerseits politisch inopportun fand, andererseits latent homophob oder ähnliches. Es ist einfach Rechtslage, dass es in Deutschland verboten ist, und ins Ausland zu fahren, sich dann einer Technik zu bedienen, die hier aus gutem Grund verboten ist, erschien mir nicht logisch. Damals konnte man das problemlos, wie ich am eigenen Leib erfahren habe, austreten. Das ging jetzt nicht mehr, weil einfach die Lässigkeit, mit der Jens Spahn unterwegs ist, und die Tatsache, dass er sehr, sehr wenig Freunde hat. Also die Machttaktik, die ich vorhin beschrieben habe, führt natürlich dazu, dass mit zunehmender Zeit man immer weniger Freunde hat. Die hat halt dazu geführt, dass er keinen Rückhalt hatte, und dann musste er wohl einsehen, dass es vorbei ist.
Ist mit Jens Spahn auch sein Netzwerk innerhalb der CDU/CSU zum Abschluss freigegeben?
Das ist eine andere Frage. Das Interessante ist, dass das Netzwerk bei ihm sehr stark funktional ist. Also es sind Leute, die von ihm entweder abhängen, die sich Erfolge versprechen, die im Verein mit ihm bestimmte Karriereziele erreichen können. Er ist in der Tat in der Fraktion erstaunlich unbeliebt. Also jeder, der mal ein persönliches Gespräch mit ihm hatte, aus verschiedensten Gründen, erzählt dir heute, dass das kein angenehmes Gefühl gewesen sei. In seinem eigenen Landesverband Nordrhein-Westfalen ist er nicht sonderlich beliebt. Und in der Partei insgesamt sind seine Alleingänge auch so gewesen, dass er da wenig Leute hat, die jetzt aus wirklich tiefer Zuneigung oder politischer Übereinstimmung mit ihm verbandelt sind. Man hört eigentlich allseits jetzt nach dem Rücktritt Erleichterung, und bevor der Rücktrittsbrief kam, kriegte man eigentlich aus allen Ecken der Partei also wirklich nur noch blanken Hass, weil ihnen das alles auf den Zeiger ging. Also ich bin gespannt, was da vom Netzwerk übrig bleibt. Ich habe da auch da bei den Leuten, mit denen er ständig Umgang pflegt, sehr realistische Einschätzungen gestern gehört. Er verarscht und benutzt eben jeden, den er kriegt. Und das sehen eben auch die Leute, die mit ihm häufig zusammen sind. Ich kenne ihn auch sehr, sehr lange, aus der Zeit noch, als Philipp Missfelder junge Unionschef war. Und Spahn hatte damals als sehr junger Abgeordneter so eine Strategie, dass er nicht Angriffspakte mit anderen Menschen in der Partei geschlossen hat. Unter anderem mit Missfelder, übrigens auch dann später mit Carsten Linnemann. Und es hat immer eine Weile gedauert, bis die betreffenden Paktfreunde mitkriegten, dass das eigentlich nur Jens Spahn nutzte. Also das war ein ganz eigentümlicher Effekt. Und das führt eben dazu, dass du an einer bestimmten Stelle dann keinen Rückhalt mehr hast.
Ist Jens Spahn mal wieder ein Beispiel dafür, dass die große Politik Menschen anzieht mit einem Charakter, mit einem Naturell, das wie in seinem Fall einen toxischen Hang zur Macht hat?
Tja, ich glaube, das ist geradezu Einstellungsvoraussetzung. Also zumindest für Leute, die ins höhere Segment aufsteigen wollen. Als normaler Bundestagsabgeordneter kannst du sehr gut mit seriöser und ehrlicher Arbeit, wenn du dich da richtig reinhängst, kannst du da wirklich deinen Tag bestreiten. Es ist eigentlich sogar angeraten, erstmal mit einer gewissen Demut ins Amt zu gehen. Du kriegst eine Menge Geld, du hast aber eben auch einen ganzen Wahlkreis, den du vertrittst, und du hast Leute, die darauf setzen, dass du in ihrem Sinne wirkst. Also da gibt es schon Leute, die mit sehr viel Verantwortungsgefühl unterwegs sind und erst dann daran denken, wie sie sich selbst absichern. Wenn du in die höheren Etagen aufsteigen willst, dann brauchst du diesen Zug zur Macht, der eben auch immer damit verbunden ist, dass du dir überlegst, wer ist dir nützlich, wer ist dir nicht nützlich, wen musst du wie umgehen, aus dem Feld räumen, wie muss man sich ins rechte Licht setzen. Das ist eigentlich ein sozialer Darwinismus gewissermaßen innerhalb der Politik. Und das ist genau das Problem, was wir im Augenblick in der etablierten Politik haben, übrigens nicht nur in der Union. Es gibt inzwischen, wenn man sich Nachwuchspolitiker anguckt, nehmen wir Ricarda Lang, nehmen wir Kevin Kühnert, es gibt mehr und mehr hauptberufliche Politiker, deren Kernkompetenz eigentlich darin besteht, genau dieses Amalgam aus Machttaktik und inneren Beziehungsgeflechten brillant zu beherrschen. Deshalb steigen sie bis in hohe Ämter auf. Das Problem ist, das hat mit dem wahren Leben eigentlich nichts zu tun. Und das vermittelt sich auch oftmals im Land und bei den einfachen Wählern, dass da jemand zwar sehr, sehr gekonnt die Stimmung in der eigenen Partei aufgreift, der weiß, wann ist ein Wahlkreis frei, wen muss ich hinter mich bringen, damit ich diesen Wahlkreis bekomme, was muss ich eigentlich auf einem Parteitag sagen, wie muss ich mich künstlich am Pult erregen bei bestimmten Themen. Bei der Union wäre das beispielsweise eben Familie. weil auf Unionsparteitagen kommt es immer gut an, wenn man sagt, ich bin Mutter von 3 Kindern. Damit hat man den ersten Applaus sicher, obwohl man noch gar kein politisches Statement abgegeben hat. Bei anderen, SPD beispielsweise, muss man Ungerechtigkeiten anprangern oder aber auf Reichen rumhacken und ähnliches. Das nützt dir aber beim Wähler draußen nichts, der seine praktischen Probleme gelöst bekommen will. Und da sehen wir tatsächlich seit einigen Jahren eine nachwachsende Politikerschicht, die ihre Kernkompetenz im internen Aufstieg in den Parteien erworben hat und weniger in der Nähe zum Volk und zur Basis. Man kann im Bundestag, wenn man sich mit Leuten unterhält, sprichst du mit Gitta Connemann, die hat Schuhverkäuferin gelernt, es ist ein komplett anderes Gespräch als mit einem hauptamtlichen Apparatschick. Und Jens Spahn, muss man sagen, mit 22 in den Bundestag eingezogen, nach der Banklehre, ist eigentlich so jemand, der das wirklich brillant beherrscht, sich innerhalb der Partei zu bewegen. Aber auch eben konservative Töne anzuschlagen. Nur er hat eben dieses konservative Image so lange gepflegt und bedient, wie es ihm nützlich war und sich dann eben jetzt in einem entscheidenden Punkt über die Übereinkünfte in der eigenen Partei, gerade auch in der katholischen Kirche, hinweggesetzt, die er sonst immer vor sich hergetragen hat.
Wie sehr ist Bundeskanzler Friedrich Merz durch diesen Skandal beschädigt?
Merz ist im Prinzip eine der tragenden Säulen weggebrochen. Man kann ja jetzt über die charakterliche Eignung oder über die machttaktischen Ränkespiele von Jens Spahn denken, was man will. Er hat es nach anfänglichen Stolperern, wo eben beispielsweise die Richterwahl von Frau Brosius-Gersdorf entglitten ist, machtpolitisch gesehen, hätte er das durchsetzen müssen. Inhaltlich halte ich es für richtig, dass es nicht geworden ist, aber das ist meine private Bewertung. Er hat inzwischen die Fraktion soweit im Griff, auch wenn er nicht geliebt wird, dass Merz sich auf ihn verlassen konnte. Spahn ist, glaube ich, mit 86% jetzt im Mai wiedergewählt worden an die Spitze der Unionsfraktion. Er wäre jetzt für den Rest der Legislaturperiode safe gewesen. Da stehen keine anderen Wahlen mehr an. Und das ist ihm jetzt weggebrochen. Wenn man eine Chance drin sehen will, dann bietet der Abgang von Spahn eine Chance, ein großflächigeres Revirement ins Werk zu setzen, also beispielsweise eine Kabinettsumbildung, um da Leute rauszuziehen, an die Spitze der Fraktion zu setzen oder aber Kanzleramtsminister auszutauschen. Das Problem wird dadurch aber nicht kleiner. Merz ist ja selbst eher ein schwacher Kanzler. Er kann im Prinzip nur durchsetzen, was die SPD ihm gestattet. Und dass ihm jetzt eine der Säulen wegbricht, ist einfach eine Schwächung und das wird auch in der Außenwirkung, also dass dort eine etablierte Politikerkaste unterwegs ist, die sich in ihrem privaten Leben einen feuchten Kehricht schert um die Regeln, die man sich selbst gegeben hat, die man dem restlichen Land gegeben hat, das wird sozusagen auf eine diffuse Art und Weise schon den Frust der Menschen draußen weiter befeuern und den Ruf der Union beschädigen. Merzens Kalkül war, wir müssen auf Teufel komm raus irgendeine Reform vor der Sommerpause zu Ende kriegen. Das haben sie mit Ach und Krach und unter Einsatz von noch mal einer halben Milliarde für die Krankenkassen mit der Gesundheitsreform geschafft. Und die Idee dahinter, die strategische Idee war, dann ist aber Ruhe über den Sommer. Wir haben die Reform durch, die loben wir selbst ausführlich und schaffen damit einen Sommer des Wohlgefallens, wo sich die Umfragewerte erholen können und wir dann in den Herbst mit den Wahlen starten und hoffentlich keine allzu heftigen Blessuren abgeben. Diese Strategie ist komplett in sich zusammengebrochen, weil die Menschen eben auf nichts sensibler reagieren als auf politische Bigotterie. Und man sieht es auch in den Umfragen, die ja wie zementiert sind. Der Abstand zwischen Union und AfD ist nach wie vor, glaube ich, 9 Prozentpunkte. Da tut sich bis jetzt noch gar nichts. Und das lässt sich aus meiner Sicht auch in den verbleibenden Wochen bis zum September nicht mehr drehen. Sie haben ja nichts in der Hand. Und Sie können auch bei einem ruhenden Politikbetrieb allenfalls mit irgendwelchen Vorschlägen in die Öffentlichkeit treten, wo sie den Leuten irgendeine nette Vision vor die Nase halten, um sie zu locken oder um milde zu stimmen oder ähnliches. Die SPD macht das gerade mit Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das nimmt ja aber in der Sommerpause auch keiner ab, weil ja gar keine Machtoption dahinter ist. Also ich sehe nicht, dass Merz das jetzt kurzfristig drehen kann und das ist einfach das Desaster. Also der Herbst wird nochmal ein schweres Tauziehen sein, weil so viele Projekte ja nur verschoben sind und noch längst nicht entschieden. Und insofern ist das für Merz ein ziemlicher Scherbenhaufen, vor dem er da steht.
Der bisherige Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, ist zurückgetreten. Ihm wurde Doppelmoral vorgeworfen im Zusammenhang mit einer Leihmutterschaft in den USA. Spahn hatte sich bislang immer vehement gegen Leihmutterschaft ausgesprochen. Über die Auswirkungen des Skandals sprachen wir mit Ralf Schuler, Politikchef der Plattform NEOS. Herzlichen Dank, Herr Schuler.
Sehr gern.